D-Radio Wissen. Mein Studium.
Mit Armin Himmelrath, guten Tag. Und heute mit einer ganz besonderen Ausgabe von Mein Studium. Wir kümmern uns heute nämlich nicht um einen bestimmten Studiengang oder ein Fach, sondern es geht um die Promotion, um die gute alte Doktorarbeit. Und wenn man da ein bisschen im Netz surft, das ist schon ziemlich spannend, was man da alles findet. Bei YouTube zum Beispiel haben sich sogar Menschen die Mühe gemacht, das Vorwort einer Doktorarbeit zu vertonen.
Vorwort. Europa und die USA. Mancher Blick nach innen, wie über den Atlantik, trägt dieser Tage den Schimmer der Ernüchterung in sich. Manche kleine, wie epochale Erschütterung. Allzu viele mussten meine verwegene Charakter- und Lebensmelange ertragen und ich bin allen überaus dankbar für unbeugsame Gelassenheit. Gleichwohl, wirkliche Besserung ist kaum absehbar. Meiner Frau und meinen Töchtern sei diese familienunfreundliche Lektüre in tiefer Dankbarkeit zugedacht. Sie sind der unerreichte wie dauerhafte rechte Augenblick meines Lebens. Berlin im Winter 2008. Karl Theodor Freiherr zu Gutenberg.
Tja, jetzt ist das schon historisch und ich hatte ja eben gesagt, wir hören jetzt das Vorwort einer Doktorarbeit. Mittlerweile wissen wir, es war gar keine richtige Doktorarbeit, aber über die richtigen, über die echten, über den wirklich wahren und tatsächlich auch korrekten Weg zur Promotion, da wollen wir heute reden hier bei Mein Studium. Auch über die Mühen und Qualen, die da drin stecken und natürlich über die Chancen, die das bietet. Hier kommen die wichtigsten Infos in unserem Faktencheck.
Worum geht's?
In Fächern wie Chemie ist es selbstverständlich, einen Doktor zu machen. Denn viele Stellen in Forschungsabteilungen sind von vornherein nur für Bewerber mit Promotionen ausgeschrieben. Auch in der Medizin gilt der Doktor als Regelabschluss. Aber auch in den Geisteswissenschaften streben immer mehr Absolventen einen Doktortitel an. 20% der Promovierenden waren im letzten Jahr zum Beispiel Sprach- oder Kulturwissenschaftler. Umfragen zufolge hoffen viele, mit dem Doktortitel ihre Karrierechancen zu verbessern. Manche wollen die Zeit der Berufsfindung noch ein bisschen verlängern oder sie haben einfach Lust, sich länger mit einem Thema zu beschäftigen.
Wie kann ich promovieren?
Der klassische Weg ist, ganz auf sich gestellt zu promovieren und sich selbstständig ein Thema und einen Doktorvater oder eine Doktormutter zu suchen. Oft sind Doktoranden aber auch an Unis oder Forschungseinrichtungen angestellt. Die Doktorarbeit ist dann Teil ihrer Stelle. Inzwischen weit verbreitet sind auch strukturierte Programme, zum Beispiel Graduiertenkollegs oder Schulen, die Doktoranden zusätzliche Hilfestellungen anbieten. Die Doktoranden bekommen eine besonders intensive Betreuung durch mehrere Hochschullehrer und Begleitseminare. Die oft international zusammengewürfelten Teilnehmer beziehen meist 3 Jahre lang ein Stipendium und sollten in dieser Zeit idealerweise auch mit ihrer Arbeit fertig werden. Die genauen Abläufe und Regelungen sind aber von Graduiertenschule zu Graduiertenschule anders.
Wie bewerbe ich mich?
Voraussetzung für eine Promotion ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Wer individuell promoviert, kann beim Dekanat der Uni die Zulassung als Doktorand beantragen und dort sein Promotionsthema nennen. Sobald man als Promotionsstudent eingeschrieben ist, kann man sich dann noch bei einer Stiftung um ein Förderstipendium bewerben. Die Voraussetzungen für Promotionsprogramme und Graduiertenschulen sind immer unterschiedlich. Meistens wird ein besonders guter Studienabschluss erwartet und ein Themenvorschlag, der zum Programm passt. Eine Altersgrenze gibt es nicht.
Die wichtigsten Informationen zur Promotion. Anna Pröhle, die wollte nach ihrem Studium von der Uni eigentlich erstmal gar nichts mehr wissen, hatte genug davon und lieber einen richtigen Job sich suchen. Aber dann kam alles ein bisschen anders. Per Zufall kam die Journalistin nämlich dann dazu, doch noch eine Doktorarbeit zu schreiben. Und jetzt macht sie sich ganz wissenschaftlich Gedanken zum Thema Organspende.
Mein Name ist Anna Pröhle. Ich studiere an der Uni in Jena im Institut für angewandte Ethik. Es gibt dort ein Ethikzentrum in Jena und dort promoviere ich. Und ich beschäftige mich mit der Akzeptanz des Hirntodkriteriums, also im Zusammenhang mit Organspenden. Und ich untersuche, wie diese Akzeptanz dieses Hirntodkriteriums unter Journalisten speziell vorhanden ist oder nicht vorhanden ist. Ich war mit der Uni fertig, mit Ende 2027 und hatte auch erstmal, muss ich ehrlich zugeben, genug von der Uni. Ich wollte einfach was machen, ich wollte was Praktisches lernen und wollte halt auch einfach mein eigenes Geld verdienen. Und genau das habe ich gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte selber nie das Selbstbewusstsein oder den Mut gehabt, irgendwo hinzugehen und zu sagen, hier, ich würde gern promovieren. Das kam tatsächlich zu mir und ich glaube, das war auch mein Glück in diesem Fall. Ich finde das super, weil es ist ein Projekt, was ich selber entwickelt habe. Ich habe einen Online-Fragebogen dazu entwickelt, das habe ich alleine gemacht. Ich mache jetzt die Befragung, ich muss das dann auswerten, ich muss es dann interpretieren und ich finde es einfach toll, ein Thema zu haben, was mich wirklich interessiert, was, wie ich finde, eine hohe gesellschaftliche Relevanz hat. Und es ist für mich auf jeden Fall ein guter Ausgleich zu meiner Arbeit. Also, weil es eben tiefergründig ist, weil ich mich damit länger beschäftigen kann. Ja, und weil ich dadurch wirklich die Möglichkeit habe, als Persönlichkeit, sage ich mal, daran zu reifen. Ich versuche mich gut zu organisieren. Ich gebe für 3 Wochen meine Bereitschaft an und halte mir 1 Woche frei. Das klappt auch meistens ganz gut, aber wie es natürlich immer so ist, kommen auch mal spontane Aufträge dazwischen. Es ist schon dann auch oft abends oder am Wochenende, wo ich dann halt was für meine Arbeit mache. Das war aber mit dem Professor von Anfang an so vereinbart, das habe ich ihm gesagt. Und von daher denke ich mal, solange ich mich um alles kümmere und es vorangeht, ist es für mich okay, so wie es ist.
Anna Pröhle über ihr Promotionsvorhaben und darüber, wie sie ihren Alltag organisiert. Und man hört schon, da muss einiges angeschoben werden. Jetzt lernen wir erstmal eine andere Doktorandin kennen. Katharina Wagner heißt sie, ist 29 Jahre alt, wohnt in Köln und sie schreibt ihre Doktorarbeit im Fach Sprachwissenschaft. Sie kümmert sich darin um die mehrsprachige Interaktion im Kindergarten. Wenn also Kleinkinder in einem Stadtteil zusammenkommen, in dem viele Migranten wohnen und dort im Kindergarten zusammen in eine Gruppe gehen, dann wird eben durcheinander gesprochen, Bosnisch, Serbisch, Türkisch, Griechisch, Deutsch. Und wie das eigentlich funktionieren kann, dafür interessiert sich Katharina Wagner. Meine Kollegin Anna Driftmeier hat der Doktorandin einfach mal über die Schulter geschaut.
Hallo,
hallo Katharina.
Hallo. Komm rein.
Willst du ein paar Socken oder sowas haben?
Katharina selbst hat dicke Socken an, als sie mir die Tür aufmacht und eine Tasse Tee in der Hand. Sieht so aus, als hätte sie es gemütlich hier in ihrer Wohnung. Das ist auch gut so, denn im Moment verbringt sie hier Tag und Nacht. Katharina steckt mitten in der heißen Phase ihrer Doktorarbeit. Deshalb führt sie mich auch direkt nach hinten in ihr Arbeitszimmer.
Also mein Arbeitsplatz hier, der große Schreibtisch und dann der große Computer und der kleine Computer. Meistens auch nebeneinander an, weil ich ja gerne alles auf einmal mache.
Katharina wertet Videoaufnahmen aus, deshalb auch die 2 Bildschirme. Auf dem einen guckt sie sich die Aufnahmen an, die sie selbst in einem Kindergarten gemacht hat. Auf dem anderen schreibt sie. Katharinas Fachgebiet ist die Linguistik. Schon während ihres Studiums hat sie sich besonders dafür interessiert, wie kleine Kinder sprechen lernen und wie sie mit Sprache umgehen. Mit dem Themenfeld wollte sie sich deshalb gerne längerfristig beschäftigen.
Dann habe ich auch erstmal ein Jahr gebraucht, um das Thema zu finden und habe halt überlegt, was gibt es denn schon für Studien, habe dann gefunden, dass es sehr wenig Studien zu Kind-Kind-Interaktionen gibt. Also dass es viel dazu gibt, wie Kinder mit Erwachsenen sprechen und wie Erwachsene mit Kindern sprechen. Und ich habe halt gedacht, im Kindergarten ist es ja eigentlich so, dass die Kinder ganz viel miteinander sprechen.
Die wenigen Studien, die es zur Kommunikation unter Kindern gibt, kommen zum größten Teil aus den USA. Und die Daten stammen nicht aus natürlichen Gesprächssituationen, sondern aus Experimenten. Katharina wollte gerne natürliche Situationen untersuchen. Deshalb hat sie sich einen Kindergarten in Köln gesucht, in dem sie selbst beobachten und filmen durfte.
Wenn man natürliche Daten haben will, dann muss man auch erstmal sich bekannt machen, halt erstmal mit den Erziehern natürlich. Das ist auch sehr nett, dass man das überhaupt erlaubt kriegt. Dann braucht man die Einverständniserklärung von den Eltern. Das ist auch nicht immer so leicht bei Videoaufnahmen, weil da viele auch Vorbehalte haben. Also das hat erstmal einige Monate gedauert von dieser ersten Kontaktaufnahme, dass ich dann einfach auch oft erstmal in die Kita gegangen bin und einfach da den Tagesablauf mitgemacht habe und dass ich dann erst angefangen habe wirklich mit der Kamera.
1 Jahr lang ist Katharina immer wieder in den Kindergarten gefahren und hat Aufnahmen gemacht. 55 Stunden Material sind dabei herausgekommen und die muss sie jetzt transkribieren, damit anschließend die Analyse kommen kann. Deshalb verbringt Katharina im Moment fast die ganze Zeit am Schreibtisch mit ihren Filmen.
Das sind jetzt 2 Mädchen, beide 3 Jahre alt, ein türkisches Mädchen und, oder sagen wir mal ein türkischsprachiges Mädchen und ein deutschsprachiges Mädchen. Und das ist dieser Nebenraum, in dem ich immer aufgenommen habe. Genau, und die spielen zusammen oder gucken sich gerade die Bücher an.
Und da bist du jetzt mit im Raum oder das sind die Kamera mit im Raum?
Da bin ich mit im Raum, deshalb bewegt sich das auch so schön.
In der Kita, die Katharina sich ausgesucht hat, stellt sich den Kindern eine besondere Herausforderung. 2/3 der Kinder haben einen Migrationshintergrund und manche können noch kein Wort Deutsch, wenn sie in die Kita kommen. Stattdessen sprechen sie Türkisch, Albanisch, Serbisch oder Italienisch. Für Katharina ist es eine besonders spannende Frage, wie die Kinder das lösen.
Man würde jetzt als Erwachsener eher denken, oh, ist das nicht ein Problem, was macht man dann eigentlich? Aber die Kinder spielen ja trotzdem miteinander und mich hat das halt interessiert, was machen die dann? Also was passiert da im Gespräch zwischen den Kindern oder in der Interaktion?
Katharina hat schnell gemerkt, dass die Kinder vor allem auf Deutsch miteinander reden, egal welche andere Sprache sie zu Hause gelernt haben. Auch türkische Kinder, die untereinander ihre Muttersprache benutzen könnten, unterhalten sich in den meisten Situationen auf Deutsch. Für ihre wissenschaftliche Arbeit wertet Katharina jetzt zum Beispiel aus, wie Kinder, die im Deutschen schon weiter sind, anderen helfen. Außerdem interessiert sie, wie die Kinder damit umgehen, wenn ihnen zum Beispiel ein Wort nicht einfällt.
Eine These wäre natürlich, dass Kinder, die jetzt Deutsch als Zweitsprache haben und die wirklich noch keine guten Kompetenzen im Deutschen haben, sehr viel mehr durch Gesten oder Intonation versuchen zu interagieren. Weil ich davon ausgehe, dass wenn halt die Sprache noch nicht so weit entwickelt ist, dass man sich anders behilft.
Dass Katharina sich mal so kleinteilig mit Sprache beschäftigen würde, war ihr nicht von Anfang an klar. Nach ihrem Germanistikstudium hat sie sich auf alle möglichen Stellen beworben, die mit Sprachwissenschaft zu tun haben, nicht nur an Unis. Es hätte auch ein Job in einer Werbeagentur werden können, die Markennamen entwickelt. Aber dann kam die Zusage aus Köln vom Institut für deutsche Sprache und Literatur. Jetzt hat Katharina eine halbe Stelle an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie gibt unter anderem ein Seminar in Sprachwissenschaft.
Dann ist man Assistent für die Professorin, bei der man arbeitet und macht halt für sie Rechercheaufgaben und verschiedene kleinere Verwaltungssachen an der Uni halt noch. Ich bin, glaube ich, eine der wenigen, die wirklich Zeit auch für die Promotion hat mit solchen Stellen.
Und diese Zeit nutzt Katharina im Moment vor allem zu Hause. Sie zeigt mir eine neue Szene, in der drei Jungen rund um einen Tisch sitzen und auf ihren Stühlen herumrutschen. Worüber sie eigentlich reden, kann ich so auf Anhieb kaum verstehen.
Ja, was man auf jeden Fall gut hört, ist, dass man braucht viel Zeit und Geduld, um mit den Aufnahmen sich auseinanderzusetzen. Und es ist einfach so, dass einem Kind-Kind-Interaktion oft sehr chaotisch vorkommt als Erwachsener. Ja, Wiederholung ist auch eine sehr wichtige Strategie, das habe ich dauernd.
Um bei dem Stimmengewirr einen Überblick zu behalten, macht Katharina immer mal eine Pause und schreibt zwischendurch schon an ihrem Theorieteil. Länger als 4 Stunden Videoaufnahmen angucken geht nicht, sagt sie.
Man kann nicht den ganzen Tag transkribieren, weil da wird man ganz wahnsinnig von im Kopf. Aber ja, ist schon wie so ein normaler Arbeitstag eigentlich. Also, dass man irgendwie morgens anfängt, dann macht man halt irgendwie sozusagen seine Post, seine E-Mails. Dann suche ich mir halt irgendwie die und die Szenen raus und abends bin ich dann irgendwann fertig.
Katharina ist diszipliniert. In ein paar Monaten will sie mit der Doktorarbeit komplett fertig sein. Denn eine Anschlussstelle in München hat sie schon in Aussicht. Wenn sie heute ihre 8 Stunden vollkriegen will, dann habe ich Katharina jetzt wohl lange genug aufgehalten, merke ich.
Dann hast du jetzt aber heute wahrscheinlich noch was vor dir ein bisschen.
Ja, heute muss ich jetzt noch ein bisschen Zeit aufholen, genau.
Dann werde ich dich jetzt mal alleine am Schreibtisch lassen.
Okay, dann.
Anna Driftmeier war das zu Besuch bei der Doktorandin Katharina Wagner aus Köln. Die Radio Wissen, mein Studium. Heute geht's um die Promotion. Wir reden natürlich auch über Geld und zwar nicht um das Thema steigende Gehälter, die man vielleicht mit einem Doktortitel realisieren kann, sondern erstmal soll es gehen um die Finanzierung der Doktorarbeit selbst. Man braucht nämlich Geld, um ein paar Jahre lang forschen zu können. Das muss man erstmal haben und möglich machen. Bei manchen Doktoranden ist die Promotion mit einer Stelle an der Uni verbunden. Da verdienen sie dann das nötige Geld. Andere arbeiten vielleicht nebenher in einem ganz anderen Bereich. Eine, gewissermaßen komfortable Lösung wäre ein Promotionsstipendium. Solche Stipendien, die werden unter anderem von Stiftungen vergeben, zum Beispiel von der Studienstiftung des Deutschen Volkes in Bonn. Annette Julius ist dort Generalsekretärin bei dieser Studienstiftung und mein Kollege Sven Präger wollte von ihr wissen, warum kümmern Sie sich denn überhaupt um Doktoranden, Frau Julius?
Die Studienstiftung fördert mit Stipendien Promoventen, die sie auf ihrem Weg zur Promotion einerseits materiell absichert und andererseits auf dem Weg zur abgeschlossenen Promotion auch ideell begleitet. Einer unserer Aufgaben in dem Gesamtpaket der Aufgaben, junge, besonders begabte, motivierte Leute bestmöglich auf ihrem Weg in dieser wichtigen Ausbildungsphase zu begleiten.
Dann machen wir es mal konkret. Wie wählen Sie die Stipendiaten bei den Promovierenden aus?
Das Auswahlverfahren ist ein 2-stufiges. Der erste Schritt in diesem Verfahren ist ein Vorschlag, der durch den Dissertationsbetreuer oder die Dissertationsbetreuerin erfolgen muss. Die schreibt uns an, kann das jederzeit tun und ihren Doktoranden, ihre Doktorandin vorschlagen. Dann gibt sie uns schon erste Informationen über das Thema, über die Leistungen dieses Doktoranden. Wir bitten dann auch um einen Bewerbungsformular, wo wir auch ein paar Eckdaten abfragen und einen Lebenslauf. Und mit diesen erstmal grundlegenden Informationen führen wir eine erste Auswahlstufe durch. Ungefähr 50-60% aus dieser ersten Stufe der Bewerberinnen und Bewerber bitten wir dann um ausführlichere Bewerbungsunterlagen, die dann 2 Gutachten durch Professoren und Professoren beinhalten und auch ein ausführlicheres Exposé, was in der Dissertation erreicht werden soll. Und in dieser zweiten Phase kommen dann nochmal ungefähr 60% der Bewerberinnen und Bewerber durch. Also wir haben eine Auswahlquote von circa 30%.
Wenn man es mal in absoluten Zahlen macht, wie viel bewerben sich ursprünglich und wie viel kommen dann durch? Wie viel ist dieses Drittel in absoluten Zahlen?
Wir führen ja laufend Bewerbungen und Bewerbungsgespräche und Aufnahmeverfahren durch. Wir hatten im letzten Jahr ungefähr 1500 Bewerbungen und von denen haben wir rund 450 aufgenommen.
Gibt es irgendwelche Grenzen oder Ausschlusskriterien, Alter oder bereits vorhandene Förderung oder irgendwie sowas?
Es gibt formelle Ausschlusskriterien. Im Moment, sage ich jetzt, haben wir eine Altersgrenze noch von 36 Jahren. Die ist aber bei uns in die Diskussion geraten und ansonsten gilt, dass sie für denselben Zweck nicht aus öffentlichen Mitteln zweimal gefördert werden dürfen. Also wenn sie zum Beispiel vom Land Nordrhein-Westfalen oder auch vom BMBF für dieselbe Promotion schon ein Jahr gefördert worden sind, dann müssen wir ihnen das auf die Höchstförderungszeit anrechnen.
Also durchs Ministerium für Bildung und Forschung. Wenn ich dann Stipendiat bei Ihnen bin, wie sieht denn so ein Stipendium aus? Was habe ich davon?
Sie erhalten ein Lebenshaltungsstipendium von 1050 Euro im Monat. Dazu auch monatlich eine Forschungskostenpauschale von 100 Euro.
Wie lang?
2 Jahre in der Regel. Und wenn Sie ein drittes Jahr schlüssig begründen können, dann auch ein drittes Jahr. Wenn Sie ein Kind erziehen, dann könnte auch ein viertes Förderungsjahr gewährt werden. Das wird dann auch je nach Promotionsfortschritt und Plausibilität auch der Arbeitsplanung in den Promotionsausschüssen entschieden.
Materiell ist das eine. Was gibt es an ideeller Förderung?
An ideeller Förderung haben wir zum einen die Begleitung durch unsere Kolleginnen und Kollegen hier in der Studienstiftung. Sie werden Mitglied in einer von einem Vertrauensdozenten betreuten Stipendiatengruppe am Hochschulort, wo sie sich fachlich austauschen können, auch mit anderen Stipendiaten aus anderen Fächern ins Gespräch kommen. Ihnen stehen die Sommerakademien der Studienstiftung vor. Und es gibt auch speziell für die Promotionsstipendiaten konzipierte Doktorandenforen, wo die Stipendiaten ihre Arbeit vorstellen, zur Diskussion stellen und auch hier einen Kontext und einen Rahmen finden, der sie in ihrer Dissertation unterstützt.
Was ich mich immer frage, wenn ich das richtig verstehe, ist es ja beim Stipendium so, dass das keine sozialversicherungspflichtigen Jobs bzw. Förderprogramme sind. Das bedeutet doch, dass wenn die mit der Promotion durch sind und gefördert wurden und sonst nicht gefördert werden dürfen, im Zweifelsfall auch keinen Anspruch zum Beispiel auf Arbeitslosengeld 1 erwirken, sondern sofort Arbeitslosengeld 2, sprich Hartz 4 bekommen. Also gibt es da auch das Bemühen, den möglicherweise den Weg in den Job zu erleichtern?
Ich glaube, es ist eine grundsätzlich andere Entscheidung, ob Sie sich für ein Stipendium oder eine Stelle entscheiden. Und das hat Vor- und Nachteile. Mit einem Stipendium sind Sie freier in Ihrer Zeitgestaltung, oft auch in Ihrer Themenwahl und nicht in Arbeitsabläufe, wie sie auf typischen Promotionsstellen ja üblich sind, administrative Unterstützungen, auch Lehrverpflichtungen zu übernehmen, eingebunden. Und das hat den Nachteil, den Sie gerade genannt haben. Sie sind auch nicht in den üblichen Sozialversicherungen drin. Also es ist eine freigestaltete Zeit und kein Arbeitsverhältnis. Und ich glaube, dass jeder Promovent oder auch jeder, der ein Promovent werden möchte, sich das sehr gut überlegen muss, in welchem Kontext er gerne promovieren möchte und auch wie er die Vor- und die Nachteile da gewichtet. Die Erfahrung zeigt, dass eine Promotion mit einem Stipendium oft auch eine, nicht nur eine konzentriertere, sondern auch eine in der Zeitplanung zuverlässigere Durchführung der Promotion erlaubt. Es gelingt einfach häufiger, die Promotion dann auch in der Zeit, wie man das hofft, zu Ende zu führen. Und wir versuchen auch mit unserem ideellen Programm, auch indem wir selbstorganisierte Tagungen der Promoventen unterstützen und in unserem Bildungsprogramm auch Workshops und andere Veranstaltungen anbieten, Wege in den Beruf, da Brücken zu bauen. Aber es gibt natürlich einen Unterschied. Sie sammeln keine Berufserfahrung, sondern sie konzentrieren sich auf diese Doktorarbeit.
Annette Julius war das von der Studienstiftung des Deutschen Volkes, genauer gesagt Dr. Annette Julius. Das ist in diesem Fall wichtig, weil wir ja über die Promotion reden und jetzt einen Blick zurückwerfen wollen, ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte in die Geschichte des Promotionswesens. Da hatten es Frauen ja nicht immer ganz leicht. Der erste Doktortitel überhaupt wurde 1219 verliehen, natürlich an einen Mann. In Deutschland bekam die erste Frau erst im 18. Jahrhundert ihren Doktortitel und konnte die Promotion ablegen. Das war 1754. Sie hieß Christiane Erxleben, war Medizinerin und Monika Arendt stellt sie vor.
Ein jeder will gern ein verständiges Weib haben, aber die Mittel des Verstandes will man ihm nicht zulassen.
Die Frau, von der diese Worte stammen, heißt Dorothea Christiane Erxleben. Als erste Frau in Deutschland promoviert sie 1754 im Fach Medizin und praktiziert als Ärztin in ihrer Heimatstadt Quedlinburg, erklärt der Medizinhistoriker Eike Pies.
Es ist ja so, dass die Frauen nicht zugelassen worden sind zum Studium und das war auch noch zur Zeit von Dorothea Erxleben der Fall. Frauen waren ja vor allen Dingen in der Geburtshilfe als Hebammen tätig und in der Krankenpflege. Aber studieren durften sie nicht.
Dorothea wird 1715 geboren. Zusammen mit ihren Brüdern erhält sie vom Vater, dem Quedlinburger Arzt Christian Leporin, und verschiedenen Hauslehrern Unterricht. Sie lernt Sprachen, Latein, beschäftigt sich mit Naturwissenschaften. Ihr Ziel?
Mich durch nichts vom Studieren abhalten zu lassen und zu versuchen, wie weit ich in der Arzneigelehrtheit es bringen könnte.
Sie begleitet ihren Vater auf Patientenbesuchen, lernt von ihm den Beruf des Arztes, wird seine Assistentin. Das darf sie, weil in Quedlinburg das preußische Medizinalgesetz noch nicht in Kraft getreten ist, welches das Heilen innerer Krankheiten nur Studierten und promovierten Ärzten erlaubt.
Die Patienten in Quedlinburg waren ja an sie gewöhnt. Und die ganze Sache kochte ja erst hoch, als der Vater starb. Und als sie dann weiter praktizierte, waren ihre Kollegen natürlich höchst erbost und versuchten, ihre Praxis dann schließen zu lassen.
1753 verstirbt eine von Dorothea Erxlebens Patientinnen am Fleckfieber. Drei Quedlinburger Ärzte nutzen das als Vorwand, um sie wegen Kurpfuscherei anzuzeigen.
Erxleben hat sowohl wundärztlich gewirkt als auch internistisch. Wenn man bedenkt, dass zu dieser Zeit die wundärztliche Medizin so war, dass es ja noch keine Hygiene gab, ist es selbstverständlich, dass vor allen Dingen den Chirurgen viele Patienten starben.
Die staatlichen Behörden schließen ihre Praxis und fordern Dorothea Erxleben auf, innerhalb von 3 Monaten zu promovieren. Da sie Familie hat und ihr 4. Kind bekommt, bittet sie um Aufschub. Die Erlaubnis zu studieren hat sie bereits einige Jahre zuvor durch Eingaben beim preußischen König erkämpft. 1754 nimmt sie dieses Recht wahr und legt an der Universität Halle die Promotionsprüfung ab, mit Summa Cum Laude. Titel der Arbeit?
Akademische Abhandlung von der gar zu geschwinden und angenehmen, aber deswegen öfters unsicheren Heilung der Krankheiten.
Diese Spontanheilungen, die es tatsächlich in der Medizin gibt, sind ein Phänomen, das sie damals schon erkannt hat. Und das hat sie auch beschrieben.
Dorothea Erxleben praktiziert weiter als Ärztin, bis zu ihrem Tod 1762. Erst ein Jahrhundert später, ab 1899, werden Frauen im Deutschen Reich offiziell zu den Staatsprüfungen der Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie zugelassen.
Monika Arendt hat Dorothea von Erxleben vorgestellt, die erste Doktorin in Deutschland, die sich auch gegen das Mobbing von Kollegen durchgesetzt hat. Wir haben eben schon darüber gesprochen, die Doktoranden, die stecken in den unterschiedlichsten Situationen, familiär, beruflich, strukturell. Das ist oft schwierig, eine Promotion zu schreiben und oft führt es auch zu einer gewissen Form von Vereinzelung. In solchen Fällen, da kann es helfen, in einer sogenannten Graduiertenschule seine Doktorarbeit zu schreiben. Zum Beispiel in der Graduiertenschule für Physik und Astronomie, die hat ja einen gemeinsamen Träger gewissermaßen, die Universitäten Köln und Bonn. Was das genau ist, eine Graduiertenschule und wie diese spezielle funktioniert, erklärt uns jetzt Anna Driftmeier.
Ein eigenes Gebäude hat die Köln-Bonner Graduiertenschule, kurz BCGS, nicht. Die 150 Teilnehmer sitzen in Büros und Laboren, die zu den physikalischen Instituten der beiden Unis gehören. Eine der Kölner Teilnehmerinnen ist Silke André. Sie schreibt hier an ihrer Doktorarbeit zur Entstehung von Sternen. Die Vorteile einer Graduiertenschule liegen für Silke auf der Hand.
Klar wird man erstmal mit der finanziellen Förderung gelockt, insbesondere auch mit den Reisegeldern. Also ich war jetzt zum Beispiel die letzten beiden Jahre jeweils in 2 verschiedenen Summer Schools. Im vergangenen Jahr in Spanien, in Granada, in einer größeren Summer School, dieses Jahr in Holland, in Kauk. Und das ist mir komplett durch die BCGS finanziert worden. Das ist sehr angenehm. Auch sowas wie Büchergeld. Ich kann mir Lehrbücher über die BCGS kaufen.
Neben der finanziellen Unterstützung schätzt Silke auch den Austausch mit der Uni Bonn. Die Doktoranden haben an jeder der beiden Unis einen Mentor. Außerdem sind sie angehalten, auch während ihrer Promotion noch Lehrveranstaltungen zu besuchen. Und 2 Universitäten haben einfach ein breiteres Fächerangebot als eine. Bonner Dozenten lehren auch in Köln und umgekehrt. Und viele Veranstaltungen werden per Videoübertragung in die Hörsäle der jeweils anderen Uni gebracht. Die Doktorarbeit und das Lernen sind eine Sache. Zusätzlich arbeiten die Teilnehmer der Graduiertenschule aber auch an der Uni, wie Geschäftsführerin Petra Neubauer-Günther erklärt.
In der Physik ist es eigentlich so, dass Promotion immer mit einer Stelle im Institut in der Arbeitsgruppe verbunden ist. Das liegt daran, dass die Physik das Glück hat, relativ gut über Drittmittelprojekte versorgt zu sein. Das heißt, da ist Mittel da, um die Studierenden für eine Promotion anzustellen. Das ist in der Regel eine halbe bis dreiviertel E13-Stelle vom Land.
Unterm Strich bedeutet das für die Doktoranden etwa 1.100 Euro im Monat. Dafür müssen sie pro Woche 20 Stunden arbeiten, Übungsseminare leiten zum Beispiel und Klausuren korrigieren. Die Graduiertenschule für Physik gibt es seit 6 Jahren. Die Idee war, die Promotion an das angloamerikanische System anzupassen, so wie das auch mit den Studienabschlüssen geschehen ist, erklärt Petra Neubauer-Günther. In den USA entscheiden die Studenten oft schon nach dem Bachelorabschluss, ob sie in der Wissenschaft bleiben und promovieren möchten. Wenn ja, dann gehen sie schon für den Master an eine Graduate School.
Man hat dieses System ein bisschen versucht nach Deutschland zu bringen, beziehungsweise an die Standorte Köln und Bonn, dass man die Studierenden halt nach dem Bachelor in eine Graduiertenschule überführt und dann sagt, wir versuchen ein Konstrukt zu machen, in dem Master und Promotion integriert sind, zusammen sind und während des Masters man schon früh versucht, in die Forschung zu kommen und dann während der Promotion halt versucht, das Lernen nicht aus dem Auge zu verlieren.
An der BCGS sind deshalb nicht nur Doktoranden, sondern auch Masterstudenten. In Deutschland ist das ein Novum. Wer auch nach der Promotion in der Wissenschaft bleiben will, geht in der Physik meistens erstmal ins Ausland. Viele Absolventen entscheiden sich aber auch für einen Job in der Industrie. Silke zum Beispiel kann sich auch so etwas vorstellen und hat bei Begleitseminaren schon Impulse bekommen.
Da war vor einem Jahr ein Herr hier, auch ein Physiker aus der Wirtschaft, der seinen Arbeitsbereich vorgestellt hat. Der hat etwas über Physik in der medizinischen Anwendung erzählt. Das hat mich damals sehr beeindruckt und mir großen Spaß gemacht, mir es anzuhören.
So genau weiß Silke aber noch nicht, was kommt. Doch eine Graduiertenschule lässt ihre Absolventen im Idealfall auch dann noch nicht alleine. Petra Neubauer-Günther und ihre Kollegen versuchen bei der Stellensuche zu helfen.
Anna Driftmeier mit einer ziemlich positiven Bilanz der Bonn-Kölner Graduiertenschule. Das ist ein gutes Konzept, diese Ansicht und diese Erkenntnis hat sich auch durchgesetzt in der Wissenschaft. Ein gutes Konzept, die Doktorandinnen und Doktoranden mit einzubinden in Lehre und Forschung. Und so macht das zum Beispiel auch das Forschungszentrum Jülich. Olga Schenk, die hat da gerade vor ein paar Monaten ihre Doktorarbeit abgegeben im Fach Politikwissenschaft. Meine Kollegin Monika Arends stellt Olga Schenk vor, eine Nachwuchswissenschaftlerin, die sich mit dem Thema Energiepolitik auseinandergesetzt hat.
Ich habe mich gegen Energiepolitik lange gewehrt, weil meine Familie in Novosibirsk, in meiner Familie sind auch alle Ingenieure und alle aus dem Energiebereich. Meine Onkels, die sind in der Gasindustrie und in der Familie wird ständig von Energie geredet. Also bei irgendwelchen Familienfeiern, ich kann mich daran erinnern, seitdem ich klein bin, da geht es immer darum. Und ich habe mich lange genug dagegen gewehrt.
Olga Schenk, Politikwissenschaftlerin. Nach einem Studium in Novosibirsk und Aachen arbeitet sie am Forschungszentrum Jülich. Ihr Thema? Die Energiepolitik.
Ich glaube, das ging damit los, wo die Problematik der Versorgungssicherheit zwischen Russland und EU damals hochgekocht ist, wo Russland Gas abgedreht hat, die Gasversorgung an Deutschland. Und ich wurde öfters gefragt, weil man denkt, dass ich Spezialistin zu Russland bin, weil ich aus Russland komme, was natürlich ja nur teilweise der Fall ist. Ja, und ich habe die Artikel dazu gelesen, ich fand es spannend und ich habe mit meinem Professor darüber diskutiert, der auch mich da unterstützt hat, mich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ja, das war dann der Einstieg.
In ihrer Dissertation hat sie untersucht, welchen Einfluss internationale Interessengruppen, die sich für die Kohlenstoffdioxidabscheidung und Speicherung einsetzen, auf die EU-Politik haben. Bei dieser Technik wird CO2, das bei der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas entsteht, abgefangen und in unterirdischen Gesteinsschichten injiziert.
In diesen Organisationen sitzen die Vertreter von Regierungen und die Vertreter von Industrie- und Forschungseinrichtungen. Und diese Organisationen, sie produzieren primär technisches Wissen. Und die Frage war eben, was von diesem Wissen kommt dann in Europa erstmal an? Was wird von diesem Wissen auf der EU-Ebene auch genutzt?
Sie hat das Angebot, nach der Promotion als Postdoc am Forschungszentrum Jülich zu arbeiten.
Also ich möchte auf jeden Fall deutsche Energiepolitik weitermachen, auch vielleicht Energietechnologiepolitik. Es gibt viele interessante Themen jetzt dank der Energiewende. Ich habe jetzt viel Erfahrung mit der EU gesammelt, vielleicht die Wechselwirkung deutsche Politik und die EU-Politik, damit würde ich mich auch sehr gerne auseinandersetzen. Es gibt im Moment viele interessante Themen.
Und eine Rückkehr nach Russland?
Ich weiß nicht, also meine berufliche Sozialisation hat jetzt hier stattgefunden und ich bin mir nicht sicher, ob dieses kritische Reflektieren, was wir machen, wir reflektieren über die Politik. Ich weiß nicht, ob das jetzt gewollt wird in Russland. Ich hoffe, dass es noch eine Chance kommt, dass man vielleicht noch durch bestimmte Forschungskooperationen da mehr machen kann. Ich würde mich darüber freuen.
Die Politikwissenschaftlerin Olga Schenk. Promovieren, das geht also auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Das haben wir jetzt in dieser Stunde gehört. Für manche ist die Promotion der Einstieg in eine wissenschaftliche Karriere. Für andere ist es vielleicht die Abwechslung oder auch Abweichung von ihrem normalen Job, in dem sie vielleicht ein bisschen mehr praktisch arbeiten sonst. Oder sie nutzen es als Gelegenheit, um das Studium noch ein bisschen rauszuziehen und den Abschied von der Uni zu verzögern. Anna Driftmeier ist die Kollegin, die sich diese Woche in der Serie Mein Studium beschäftigt hat mit der Promotion und allen möglichen Varianten, wie man da hinkommt. Anna ist jetzt hier im Studio. Hallo.
Hallo, Ami.
Du hast während dieser Recherchen, als du unterwegs warst, mit den Leuten gesprochen, hast natürlich viele Doktorandinnen und Doktoranden kennengelernt. Gibt's was, wo man sagen kann, das haben die alle gemeinsam, so eine Art Raster, wo die reinpassen?
Ja, interessanterweise habe ich festgestellt, dass die eigentlich alle noch nicht so richtig wissen, wo die Reise hingehen soll, die berufliche. Also aus unterschiedlichen Gründen. Die Anna Pröde zum Beispiel, die nebenbei noch einen anderen Job hat, die sagt, nee, den will ich eigentlich auch nicht aufgeben. Wissenschaftliches Arbeiten ist schön, aber nur das vielleicht auch nicht. Dann die Katharina Wagner, die Sprachwissenschaftlerin, sagt, ja, man kann eine wissenschaftliche Karriere eigentlich gar nicht so planen, weil es gibt auch gar nicht so viele Professorenstellen, da kommen nur die wenigsten hin. Die Physiker sagen, ja, vielleicht auch Industrie. Also da war jetzt keiner dabei, der gesagt hat, okay, seit der Doktorarbeit ist klar, ich will unbedingt für immer an der Uni bleiben, sondern das ist vielleicht auch für die meisten schon noch so eine Orientierungsphase, diese Promotionszeit.
Gibt es denn so eine Voraussetzung oder irgendwas, über das man sich wirklich im Klaren sein muss, wenn man anfängt zu promovieren?
Ja, also ganz klar, man muss Zeit am Schreibtisch verbringen können. Also auch die, die irgendwie Feldforschung machen, Leute interviewen und so weiter. Am Ende sitzt man dann doch ganz schön viel Zeit dann auch alleine mit seinen Sachen da, muss auswerten. Man muss strukturiert arbeiten können auf jeden Fall. Und was eigentlich auch alle gesagt haben, es dauert dann doch irgendwie länger oder es kommen dann doch Hürden, mit denen man vorher nicht so gerechnet hat. Also ich glaube, man muss sich gut disziplinieren können und man muss einen langen Atem haben, halt auch wirklich sich ja so ungefähr 3 Jahre mit dem einen Thema zu beschäftigen. Das war denen, glaube ich, auch nicht allen so klar, dass das zäh sein kann, ja.
Zäh, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort. Wenn man sich im Internet so ein bisschen umschaut und durch die Blogs klickt und durch verschiedene Texte, die sich mit Promotion und der Doktorarbeit beschäftigen, dann fällt auf, dass es in letzter Zeit so eine Diskussion gibt, zumindest in der deutschen Promoventenszene, vor allem bei denen, die an Forschungsinstituten sind und die so ein bisschen über ihren Status klagen. Worum geht's da genau?
Ja, das ist die Frage Stipendium ja oder nein. Das war die Diskussion, betrifft vor allem ja, andere Forschungseinrichtungen, nicht unbedingt Unis, zum Beispiel Max-Planck-Institute, die ihre Doktoranden mit Stipendien beschäftigen und die nicht anstellen. Und die haben aber trotzdem Aufgaben an dem Institut. Also es ist nicht so, dass die ihr Stipendium bekommen und dann halt wirklich die ganze Zeit Zeit haben, frei an ihrer Doktorarbeit zu arbeiten, sondern die haben Sprechstunden zum Beispiel, machen Forschung mit, arbeiten halt richtig mit an dem Institut, sind aber nicht angestellt. Und ja, das hat eben auch Nachteile, weil wenn man so ein Stipendium hat, dann zahlt man nicht in die Rentenkasse ein, man muss sich selber versichern. Ja, und das ist halt eben so ein bisschen so eine Diskussion, warum stellen die uns eigentlich nicht richtig an, sondern beschäftigen uns als Stipendiaten.
Haben Stipendien denn auch was Gutes oder ist das einfach nur so ein Sparmodell, mit dem man sozusagen die Kosten drückt aus Sicht des Arbeitgebers?
Das kommt ja drauf an. Also der Fall, über den da geklagt wurde, da ja, das ist ja, dass diese Stipendien vielleicht missbraucht werden, weil es halt eben für die Arbeitgeber billiger ist. Aber die Idee so eines Stipendiums ist ja eigentlich, ganz unabhängig forschen zu können, unabhängig von der Institution halt keine Weisungen entgegennehmen zu müssen, wie das Angestellte halt sonst tun müssen, sondern halt wirklich den Kopf frei zu haben, 5 Tage die Woche an der Promotion zu arbeiten. Und das ist schon ein Vorteil. Und ich denke, dass vielleicht auch gar nicht unbedingt alle eine feste Stelle haben wollen, sondern das unter Umständen auch ganz schön finden, einfach ihren Betrag zu haben und dann schalten und walten zu können, wie sie wollen und sich wirklich nur auf die Promotion konzentrieren zu können und nicht noch nebenbei ein Seminar geben zu müssen oder sowas.
Jetzt gibt es ja unheimlich viele Varianten, wie man zum Doktortitel kommt, also berufsbegleitend oder Vollzeit oder mit einem Teilzeitstipendium oder einem ganzen Stipendium oder einer Stelle an der Uni oder außerhalb der Uni. Also wahnsinnig riesig, großes, unübersichtliches Feld. Wenn ich jetzt selber promovieren will, wo kriege ich die Informationen, die ich dafür brauche?
Also ganz gute Infos gibt es über die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die haben das auch auf ihrer Internetseite ziemlich gut strukturiert. Was gibt es für Graduiertenprogramme? Da sind dann auch die häufig gestellten Fragen, die da beantwortet werden. Das ist ganz gut. Dann haben die diese Stiftungen selber haben natürlich auch Internetauftritte, bei denen man gucken kann. Und ja, ganz klar, bei uns im Netz gibt es das ja auch alles nochmal zusammengefasst, was wir diese Woche so zusammengetragen haben.
Genau, auf www.deradiowissen.de die ganze Sendung als Podcast, einzelne Links, die du zusammengestellt hast. Ganz zum Schluss noch für dich selber eine Promotion. Käme das in Frage, gerade auch nachdem du jetzt mit vielen gesprochen hast, die mitten im Prozess stecken?
Ich glaube, der Zug ist so ein bisschen abgefahren. Mein Studium ist jetzt eine Weile her und nee, ich glaube, da komme ich nicht mehr hin zurück.
Anna Driftmeier, die Kollegin, die sich mit der Promotion beschäftigt hat diese Woche, nicht mit ihrer eigenen, wie sie gerade verraten hat, aber mit dem Weg dahin, wie man da hinkommt zum Doktortitel. Vielen Dank für den Besuch hier im Studio.
Gerne.
Ja, wie gesagt, die Infos, die Links, alles zur Sendung auf www.deradiowissen.de. Einfach mal reinklicken. Da finden Sie dann auch eine Liste der sämtlichen Studiengänge, die wir schon vorgestellt haben hier bei Mein Studium. Und nächste Woche, da kümmern wir uns dann wieder um ein neues Fach. Dann geht es um die Medientechnik. Alex guckt auch schon hoch. Ja, genau, um die Menschen, die Medien möglich machen, aber häufig im Hintergrund sitzen. Und dann lernen Sie unter anderem so spannende Dinge kennen wie das erste Bildtelefon. Das ist nämlich schon ein paar Jahrzehnte alt. Ab Montag jeden Tag 13.30 Uhr. Hier auf D-Radio Wissen. Damit verabschieden wir uns für heute. Christina Kjauka in der Senderegie, Alex Stojanow in der Technik, Armin Himmelrath am Mikrofon. Ihnen noch ein schönes Restwochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.